Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Forestieri. Here's Hulk! Delay!
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Die Zeit verfliegt so schnell, es ist unglaublich. Mein Name ist Leon Kaminski.
Und meiner Robin Held.
Ja, die nächste Saison ist schon wieder vorbei. Unsere vierte. Wir haben angefangen 2020 und mittlerweile schreiben wir das Jahr 2024. Also die vierte Saison, die wir hier besprochen und gecovert haben, ist auch schon zu Ende. Wenn man sich sowas immer wieder in Erinnerung ruft, dann merkt man erst, wie schnell die Zeit wirklich verfliegt. Und wir wollen gar nicht mehr Zeit verschwenden, weil wir haben heute so viel vor. Es ist nämlich heute die große Saisonabschlussfolge, in der wir gleich nochmal ganz kurz den letzten Spieltag besprechen und den Ausgang der Premier League. Dann werten wir unsere Prognosen aus dem letzten Sommer auf und küren auch ein Gewinner aus Robin und mir. Wer die besseren Prognosen abgegeben hat, das wird sehr witzig, glaube ich. Danach schauen wir auf das Team der Saison, was wir beide heute wählen. Und zum Abschluss vergeben wir unsere Awards. Da haben wir uns auch einige spannende Kategorien einfallen lassen. Also unbedingt dranbleiben die ganze Folge über. Und wie gesagt, starten wir mit dem 38. Spieltag. Wir sind also angekommen am Ende dieser Premier League-Reise und wir starten beim Meisterrennen. Da gab es ja noch ein bisschen Spannung zumindest vor dem letzten Spieltag.
Ja, der Meisterschaftskampf war das Thema dieses letzten Spieltags. Eigentlich auch eine richtig, richtig coole Sache, dass du am allerletzten möglichen Spieltag noch die Meisterfrage offen hast. Hier war es die Ausgangssituation, dass City bei einem Sieg zu 100% Meister ist. Spielen sie unentschieden oder verlieren gegen West Ham ihre letzte Partie und Arsenal gewinnt zeitgleich gegen Everton, ist Arsenal Meister. Also auf Citys Schultern lag schon ein bisschen Druck, haben sich ja letzte Woche gegen Tottenham schon gefeiert, als wäre es vorbei. Aber die letzte Aufgabe gegen die Hammers musste noch bestritten werden. Und das Spiel ging so gut los, wie du es dir nur ausmalen kannst. Minute 2 kommt das erste Tor für City. Phil Foden nimmt den Ball mit ganz, ganz viel Selbstvertrauen aus den letzten Wochen an, zieht nach innen, knallt das Ding in die lange Ecke, 1-0 und legt 16 Minuten später das 2-0 nach. Nicht ganz so schöner Treffer, ist eigentlich in der Mitte nur zur Stelle, aber steht nach 18 Minuten 2-0 im objektiv wahrscheinlich wichtigsten Spiel der Saison. Wie stark waren die bitte am Anfang?
Ja, also die hatten ja echt Historisches vor. Kein Team hat es jemals geschafft, die Premier League 4-mal in Folge zu gewinnen. Sie konnten das eben hier erreichen. Im letzten Premier League-Spiel von David Moyes als West Ham-Manager, also da kam ja echt einiges zusammen und dann legen die so irre gut los und lassen da echt überhaupt nichts anbrennen in den ersten 15 Minuten. Und ein Mann geht voran und das ist Phil Foden, wurde ja auch gewählt zum Spieler der Saison. Ich glaube, da werden wir nachher auch nochmal drüber diskutieren, weil meiner ist er nämlich nicht, aber dazu, wie gesagt, später. Ich fand sein zweites Tor hier vor allem auch überragend. Das erste war halt sehr schön, aber das zweite Tor fand ich auch wunderschön, wie er den Ball so einfach über seinen Standfuß drüber schleifen lässt und dann senkt er sich dann nachher super ins Tor. Also, wie ich fand, zwei sehr schöne Tore zum perfekten Zeitpunkt.
Foden geht voran. Das war die Überschrift der ersten Halbzeit. Aber West Ham kam nochmal zurück. Kudus hat relativ aus dem Nichts kurz vor der Halbzeit noch einen sehr sehenswerten Treffer erzielt. Wirklich nach einer Ecke, der Ball tippt halb hoch, er legt sich den selber nach oben und setzt zum Fallrückzieher an und haut das Ding einfach unter die Latte. Also ich finde, du hast gut gesehen dann in der Zeitlupe, dass Ortega mit allem gerechnet hat, aber nicht damit. Ist dann am Ende auch chancenlos und plötzlich steht es 2-1. Und dann ist es eben nur noch ein Treffer von West Ham. Und Arsenal ist bei eigenem Sieg Meister.
Ja, Traumtor von Kudus im letzten Spiel von David Moyes, wie gesagt, macht er unfassbar. Und dann gehen die eben nur mit 2-1 in die Pause. Und das war ja eigentlich nicht wirklich fair nach den ersten 45 Minuten, wo der Unterschied dann ja doch größer war als eben dieses eine Tor. Arsenal hat sich aber zeitgleich ziemlich schwierig auch getan gegen Everton. Everton führte nämlich zur Pause durch den Treffer von Idrissa Gana-Gueye nach 40 Minuten. Und somit musste Arsenal das Spiel drehen und eben noch auf West Ham hoffen. Aber wiederum, City hat es dann nach der Pause alles sofort besser gemacht und hat es geregelt. Rodri nach 59 Minuten. Rodri regelt eben immer, wenn es wichtig wird, hier auch. Und dann war es eigentlich gelesen, sind wir ehrlich.
Ja, die rechte Innenseite von Rodri ist irgendwie nur für besondere Spiele aufgehoben. Hier war es mal wieder soweit, setzt den Ball dann ins Tor. Und ja, nach dem 3:1 muss man fairerweise sagen, da kam nicht mehr so viel von West Ham. Am Ende sind es dann 28:3 Torschüsse. Also West Ham noch mit sehr guter Ausbeute aus diesen drei Schüssen immerhin ein Tor gemacht zu haben. Aber 3:1 endet das Spiel. City wird zu Hause Meister. Schafft es, wie du sagst, historisch diese Serie zu halten, was die Meisterschaften angeht. Arsenal auf der anderen Seite schafft es noch, das Spiel zu drehen. Können sich also keinen Vorwurf machen. Am Ende ist es ein 2:1, was erst durch Kai Havertz in der 89. Minute gesichert wird. Also haben wirklich noch lange, lange kämpfen müssen gegen Everton. Natürlich sind auch die Ergebnisse aus dem Parallelspiel durchgesickert. Am Ende reicht eben dieser Dreier nicht.
Ja, und Arsenal wird am Ende mit 89 Punkten Zweiter. Eine unfassbare Ausbeute. Die konnten ihre eigene Punkteausbeute auch nochmal um 5 Punkte steigern im Vergleich zur letzten Spielzeit. Ich glaube, Liverpool wurde ja vor einigen Jahren mal Zweiter mit 92 Punkten, das war 2022, aber dass jetzt dieses Arsenal-Team wirklich fast die 90 Punkte auch knackt, ist auf jeden Fall schon mal ein riesiger Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, sie werden nach wie vor der größte Konkurrent sein von City, aber jetzt hat es eben nicht ganz gereicht, die Erfahrung hat sich am Ende durchgesetzt und wir haben es ja auch schon seit Wochen gesagt, dass City wahrscheinlich nur ganz schwer zu schlagen sein wird. Arsenal hat es einfach verspielt damals gegen Aston Villa, als sie zu Hause verloren haben. Das hat ihnen das Rückgrat gebrochen. Diese 3 Punkte hätten ihnen gereicht, hätten sie damals gewonnen, aber jetzt eben nicht. Und am Ende 4-mal in Folge von City die Meisterschaft überragend. Sei es auch mit diesem ganz, wie ich finde, bitteren Beigeschmack über die 115 Anklagepunkte, die nach wie vor nicht geklärt sind. Ich finde, ja, das Sportliche muss man trennen von dem Wirtschaftlichen und von dem Rechtlichen. Aber dass der Verein da vielleicht mit sehr, sehr unfairen Mitteln gekämpft hat, das kann man einfach nicht ganz wegwischen.
Ja, ich bin ehrlich, ich hoffe einfach, dass es die letzte Saison ist, wo wir über so ein Nebenthema bei City sprechen müssen. Wenn man den Berichten glaubt, die im Moment so zu lesen sind, stehen diese Gerichtsverfahren ja auch relativ zeitig an. Wann genau es ein Urteil geben wird, wann das umgesetzt wird, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber Tatsache ist, das Ganze wird kommen und es ist einfach ein Beigeschmack, den wir aktuell noch akzeptieren müssen. Hoffentlich bald eben mit mehr Klarheit. Ich würde trotzdem nochmal eine Lanze brechen für dieses City-Team, weil was die hinten raus im Saisonendspurt gemacht haben, ähnlich wie die letzten Jahre, brutal gut auf den Punkt da, die wichtigen Spiele richtig gut angegangen. Egal, ob es jetzt gegen West Ham ist oder gegen Tottenham, in diesen entscheidenden Partien Richtung Saisonendspurt verlieren sie einfach nicht. Also das sei auch dazu gesagt, aber Financial Fairplay wird ein Thema der nächsten Monate sein. Was sich auch noch entschieden hat am letzten Spieltag, ist der Kampf um Europa. Da ging es noch um die Plätze 6 und 7, die ausgespielt werden konnten. Drum gestritten haben sich United, Newcastle und Chelsea. Und letztgenanntes Chelsea hatte die Pole Position vor dem Spieltag und stand eben auf Platz 6, der für die Europa League reichen wird. Sie hatten ein Spiel gegen Bournemouth zu Hause. Das mussten sie gewinnen, um alles klarzumachen und keinen Zweifel offen zu lassen. Das haben sie auch getan, das können wir ganz kurz machen. Caicedo und Sterling treffen, Badiashile noch mit einem Eigentor, aber am Ende ist es der 2:1 Sieg, der den 6. Platz sichert. Aber eine kurze Side-Story dazu haben wir auch noch, weil dieser erste Treffer von Caicedo, den kann man sich mal angucken, von der Mittellinie setzt er das Ding ins Tor. Also vielleicht ein Contender für das Tor der Saison, das ja später auch gekürt wird. Also Chelsea furios hinten raus, belohnt diesen richtig guten Run, den sie hatten in den letzten Wochen mit Platz 6 und der Europa League.
Ja, haben sie, finde ich, stark gemacht. Aber das Los der anderen Vereine war selbiges, weil alle konnten ihre letzten Spiele gewinnen. Man United schlägt Brighton auswärts mit 2:0 und auch der dritte Verein im Kampf um Europa gewinnt. Newcastle auswärts gegen Brentford mit 4:2. Deswegen bleibt der Tabellenstand der gleiche von vor dem Spieltag. Chelsea eben auf Platz 6, Europa League qualifiziert. Newcastle auf Platz 7, tritt im nächsten Jahr also in der Conference League an. Und Man United verpasst in der Liga zumindest den europäischen Wettbewerb. Sie haben ja noch das FA Cup-Finale gegen Man City, da können sie sich noch europäisch qualifizieren. Aber Stand jetzt sieht es damit sehr, sehr schlecht aus. Im Abstiegskampf war ja schon alles geregelt. Deswegen ist das jetzt soweit der letzte Spieltag. Wir führen noch ein letztes Mal für diese Saison durch die Ergebnisse. Liverpool schlägt Wolves mit 2:0. Dann natürlich nochmal ganz kurz rein. Jürgen Klopps letztes Spiel, ein letztes Mal Anfield, ein letzter Tanz. Ich finde, er hat eine überragende Verabschiedung bekommen nach Standing Ovations. Es gab einen Guard of Honor, wo er dann durchgelaufen ist durch seine Spieler und Betreuer. Und irgendwie fand ich das sehr, sehr rund. Und die Zuschauerzahlen von Man Citys Meisterkür und Liverpools Klopps Verabschiedung quasi, die sagen alles, nämlich viel, viel mehr Menschen haben nachher Klopps Verabschiedung gesehen.
Ja, zu Recht. Das waren 61% und 23% nur die Titelfeier von City. Fairerweise ist aber auch eine City-Meisterfeier ein bisschen häufiger als ein Abschied von Jürgen Klopp. Aber nein, das war Gänsehaut pur. Also ich hätte nicht gedacht, dass mich das so mitnimmt, aber auch ich war dann irgendwie ein bisschen emotional vorm Bildschirm, weil einfach diese Ära, die Klopp geprägt hat bei Liverpool, die wir jetzt hier in dem Podcast auch eben über 3 Jahre, mittlerweile sind schon 4, begleitet haben. Irgendwie macht das was mit einem und er passte wie die Faust aufs Auge. Ich glaube, dieser Satz von ihm, es ist nicht wichtig, was die Leute denken, wenn du kommst, sondern dann, wenn du gehst, trifft einfach alles auf den Punkt, was für ihn wichtig war und wofür er stand. Und genau das hat er erreicht. Und es passte einfach alles an diesem Tag, eben auch die 3 Punkte.
Ich glaube, am besten beschreibt ihn einfach, dass er bei seinem Abschied den Namen von seinem Nachfolger laut ins Mikrofon gesungen hat,
ja,
und somit quasi seinen Nachfolger in Anfield offiziell eingeführt hat und quasi den Staffelstab übergeben hat. Das war sehr, sehr schön und deswegen noch einmal alles Gute, Jürgen Klopp. Ich denke, wir alle werden ihn zumindest ein bisschen vermissen, auch die Nicht-Reds-Fans, aber wir Neutralen und vor allem wir, die gerne darüber sprechen, was dort passiert auf der Insel, werden ihn ganz sicherlich vermissen. Tottenham schlägt Sheffield auswärts mit 3:0. Sie werden Fünfter. Luton unterliegt zu Hause Fulham mit 2:4. Brighton unterliegt zu Hause Man United mit 0:2. Man City schlägt West Ham mit 3:1. Arsenal schlägt Everton mit 2:1. Newcastle schlägt Brentford auswärts mit 4:2 und sichert sich die Conference League. Crystal Palace dreht noch ein letztes Mal auf und schlägt das Champions League qualifizierte Aston Villa furios mit 5:0. Villa schon on the beach. Burnley unterliegt zu Hause mit 1:2 gegen Nottingham und Chelsea schlägt Bournemouth mit 2:1. Gut, damit also erstmal der harte Part. Jetzt nehmt euch irgendwas zu trinken, irgendwas zu knabbern, lehnt euch zurück. Jetzt wird es nämlich ganz, ganz witzig und ganz entspannt. Der offizielle Part dieser Saison ist jetzt nämlich abgehakt und wir gehen rein in die Analyse unserer Saisonprognose. Kurz hier Hände reiben. Wir hören schon, wie die Rufe lauter werden, wer hier dieses Rennen gemacht hat. Und wir steigen ein mit der Analyse unserer Tabellenprognose. Und ich habe mir schon die Mühe gemacht, alles nochmal aufzuarbeiten und auch Punkte zu verteilen. Und wir küren dann gleich den Gewinner. Wir machen das so. Ich sage gleich, was wir beide vorher getippt haben, wohin wir die Vereine getippt haben. Und dann sage ich die Abweichung und ermittle dann somit den Endstand. Bereit? Und alles verständlich?
Yes, ich nur fürs Protokoll, ich kenne die Ergebnisse auch noch nicht und ich habe mir unsere Tipps nicht angeguckt. Ich bin also quasi genauso ahnungslos, wie ihr die zuhört und dementsprechend gespannt. Also hau raus.
Im letzten Jahr hast du ja deutlich gewonnen. Wir werden sehen, ob du deinen Titel verteidigen konntest oder ob er dieses Mal ins Hause Kaminski wechselt. Meister, wer wird Meister? Da haben wir beide gesagt Man City. Da der Platz stimmt, also wir haben sie auf 1 getippt, sie kommen auf 1 rein, gibt es also 0 Punkte minus für uns beide. Zweiter haben wir auch beide gesagt Arsenal, wieder kein Minuspunkt. Jetzt wird zum ersten Mal sehr interessant, jetzt kommen nämlich die Champions League-Ränge. Auf Platz 3 habe ich gesehen Liverpool. Da gibt es somit auch kein Minuspunkt. Du hast auf Platz 3 gesehen Manchester United. Robin Held lag da gänzlich falsch. Man United verpasst sogar das europäische Geschäft. Du hast sie auf 3 getippt. Das sind somit 5 Minuspunkte wegen 5 Plätzen Differenz. Was sagst du jetzt?
Ja, ist schon schlecht gealtert, das Ding, muss ich zugeben. Aber congratulations an dich. Also vor der Saison zu sagen, Liverpool wird Dritter, bei dem Umbruch, Respekt. Ja, zeigt sich deine Expertise, kann ich wenig gegenhalten.
Kurzes legendäres Zitat, wie ich noch fand. Als du deinen Dreier-Tipp rausgehauen hast zu United, meintest du, das wäre ein Tipp, den hättest du dann einfach nur noch runterschreiben müssen. Der wäre dir so einfach von den Lippen gegangen. Hättest du einfach nur runterschreiben müssen. Den musste ich mir merken auf jeden Fall. Aber ich kann jetzt auch nicht mehr so viel hier palavern, weil ich habe sie eben auch auf der 4 gesehen, leider. Ja, deswegen gab es da auch für mich quasi jetzt in diesem Zuge 4 Minuspunkte. Kommen wir also zu deinem Platz 5. Nee, Platz 4 immer noch, dem letzten Champions-League-Rang. Da hast du auch sehr weit daneben gelegen. Kannst du dir vorstellen, wen du damals getippt hast auf Platz 4 in die Champions League also?
Also ich weiß noch, dass Brighton sehr hoch war. Ich habe Angst.
Das ist korrekt.
Scheiße.
Es ist korrekt. Du hast Brighton auf Platz 4 gesehen. Da sie Elfter geworden sind, macht das nach meiner Rechnung 7 Minuspunkte. Du hast also alleine bei den Champions League-Rängen 12 Minuspunkte gesammelt mit 5 und 7. Meine habe ich ja gerade schon gesagt, Liverpool und Man United. Ich habe da einige weniger gesammelt. Dann kommen wir zur Euroleague. Da habe ich auf der 5 gesehen Aston Villa und auf Platz 6 Tottenham. Gar nicht mal so schlecht, oder?
Ja, ist brutal stark. Beide nur einen versetzt, jeweils einen nach oben. Top. Also ich glaube, das wird ein schwieriges Ding für mich, das noch rumzudrehen mit den Punkten.
Nur schon mal so viel, es wird noch ziemlich eng, aber dazu gleich mehr. Deine Euroleague ist nämlich punktemäßig gar nicht mal so weit entfernt von meiner. Du hast nämlich auf Platz 5 Liverpool gesetzt, die ja Dritter geworden sind. Da gab es nochmal 2 Minuspunkte. Aber jetzt kam ein sehr guter Call, den muss ich einfach mal auch loben. Auf Platz 6 hast du nämlich Chelsea finishen sehen. Und so war es ja auch wirklich. Würdest du sagen, Chelsea hat genau die Saison gespielt, die du auch von ihnen erwartet hättest?
Also fairerweise sind sie jetzt hinten raus natürlich einfach nochmal richtig aufgeblüht, haben dadurch erst diesen Run gestartet und sich noch an Newcastle, West Ham und United vorbeigeschoben. Aber ich glaube schon, dass man dieses Potenzial hat sehen können. Und deswegen eine durchwachsene Saison mit starken Phasen. Ich glaube, das spiegelt einigermaßen wider, was ich prognostiziert habe.
Und wir machen es direkt nochmal spannender, weil mein Conference League-Tipp vollkommen daneben war. Der hieß nämlich Brighton. Die sind nachher ja Elfter geworden. 7 und 11, das sind 4 Plätze Differenz. Deswegen gibt es da für mich satte minus 4 Punkte. Für dich wieder mal ein perfekter Tipp nach Chelsea. Gerade jetzt Newcastle hast du richtig getippt auf der 7. Würdest du sagen, das war insgesamt positiv oder negativ, die Spielzeit für Eddie Howe?
Ich glaube, es war ein normales Jahr in der Entwicklung. Also sie haben ja das erste Mal Champions League gespielt, letztes Jahr eben furios diesen Riesenerfolg, den Verein nach der Historie wieder in die Königsklasse zu führen. Und ich glaube, die Saison danach könnte Villa ähnlich gehen nächste Saison. Die ist irgendwie tricky, weil du diese Highlight-Spiele hast und es ist eben nicht mehr die Liga, sondern es ist unter der Woche, du musst den Fokus richtig hinkriegen, Breite des Kaders, ganz viele neue Herausforderungen. Und ich glaube, dafür einen 7. Platz zu holen, der auch am Ende so umkämpft ist mit United, ist ein Ergebnis, was für Eddie Howe völlig in Ordnung ist.
Würde ich unterschreiben. Und im oberen Tableau war es das auch schon dann für unsere Prognosen. Jetzt kamen eben nur noch die 3 Absteiger, die wir getippt haben. Und da sieht es so aus, dass ich, dass ich auf Platz 18 die Wolves getippt habe, also als Absteiger. Die sind nachher 14. geworden. Das sind somit 4 Minuspunkte für mich. Aber zum Kontext, immer ganz wichtig, der historische Kontext. Sie hatten sich ja kurz vor dem Saisonende von Lopetegui getrennt, wegen großen Differenzen im Management und in den Spielertransfers. Und dann hatten sie Gary O'Neill geholt, der ja zuvor auch nur einen kurzen Job hatte in der Premier League bei Bournemouth. Und deswegen, sie konnten damals ja auch fast keine Spieler verpflichten, hatten damals ja extreme Engpässe finanziell. Und deswegen habe ich die Wolves auf die 18 gesetzt. Deswegen muss man, glaube ich, sagen, Gary O'Neill hat einen sehr, sehr guten Job gemacht.
Ja, also in so einer Phase den Verein zu übernehmen, wo du vorher diese unrühmliche Trennung hast, die ja auch Gründe hatte. Also da ging es vornehmlich um Transfers, mit denen dann Gary O'Neill arbeiten musste. Also da reingeworfen zu werden mit dem Kader, dann unterm Strich, würde ich sagen, sehr souveräne Saison zu spielen, im Mittelfeld zu finishen. Guter Job, sehr guter Job.
Auf jeden Fall. Und ich kann dir sagen, du hast das Gleiche gemacht wie ich. Du hast sie nämlich auch auf Platz 18 getippt. Somit also für uns beide 4 Minuspunkte. Platz 19 haben wir beide Sheffield United getippt gehabt. Sind jetzt 20. geworden und ziemlich abgeschlagen auf jeden Fall. Deswegen haben sie definitiv die schlechteste Saison von allen gespielt. Wir haben sie jetzt auf Platz 19 gesehen. weil wir uns eben beim 20. auch sicher waren, dass es eine Mannschaft wird, und zwar Luton. Wir haben beide vereint Luton auf die 20 getippt und damit ja quasi auch den direkten Abstieg für sie prophezeit. Am Ende ist es so gekommen, aber von allen drei Aufsteigern, die jetzt wieder abgestiegen sind, hat Luton definitiv den besten Kampf gezeigt. Sie waren am nächsten dran, die Liga zu halten. Und das, obwohl, glaube ich, alle Experten und Menschen, die sich darüber unterhalten, sie mit den schlechtesten Chancen eingeschätzt hätten, und wir ja auch.
Entspricht ja auch dem Kaderwert. Also Luton war ganz krasser Außenseiter und hat komplett overperformed. Riesen Kompliment an diese Leistung, das auf die Beine zu stellen mit der Infrastruktur, mit dem Geld, mit dem Gehaltsgefüge, ist einfach ein riesen Achievement. Auf der anderen Seite würde ich gerne nochmal über Burnley reden, die wir beide nicht in den Abstieg getippt haben. Jetzt liegen wir auch ziemlich in der Reihe mit anderen Experten, was man sich so angehört hat. Also nicht, dass wir Experten werden, aber ne, ihr wisst, was wir meinen. Burnley eben nur 19. Deutlich vom Gefühl her auch unter Luton, auch wenn es am Ende nur 2 Punkte sind. Also ich bin echt enttäuscht. Ich dachte, dass mit Kompany und Burnley deutlich mehr kommt.
Definitiv. Also was die für Vorschusslorbeeren bekommen haben aus dem letzten Jahr. Deswegen will ich auch mit dem nächsten Aufsteiger, der ähnlich kurios aufgestiegen ist, Ipswich Town, ein bisschen vorsichtiger sein nächstes Jahr. Wir kommen nachher noch auf ein paar wilde Tipps von mir und Burnley zu sprechen. Aber ich habe da, glaube ich, irgendwie was Falsches gesehen in ihnen. Also ich vor allem. Und haben überhaupt kein gutes Rennen gezeigt, haben sich überhaupt nicht an die Liga gewöhnen können und gehen jetzt auch vollkommen verdient wieder runter. Und trotzdem musste ich dann heute lesen, dass Fabrizio Romano schreibt, dass zuletzt zum Beispiel Bayern München über Vincent Kompany nachgedacht hat. Da geht es mir einfach schlecht, wenn ich sowas lese. Anscheinend können Trainer heute einfach irgendwie eine offensive Philosophie verfolgen, können absteigen und es kratzt original keinen. Und sie werden nachher immer noch als großer Erfolg betrachtet und mit den großen Jobs in Verbindung gebracht, obwohl sie einen krassen Misserfolg hatten. Das kann für mich einfach nicht stimmen.
Müssen wir abwarten. Also ich kann es mir in keiner Weise vorstellen. Für mich ist es kein Fit, er ist nicht qualifiziert, es passt einfach vorne und hinten nicht. Andererseits ist Bayern eben auch ziemlich verzweifelt, um vielleicht den Faden aus letzter Folge wieder aufzunehmen. Tuchel, der tatsächlich Gespräche geführt hat mit der Vereinsführung, hat ihn abgesagt. Also der gefeuerte Trainer hat dann den Verein gekorbt, dass er nicht weitermachen möchte. Auch eine Szenerie sehen wir sehr selten, absolut peinlich. Und ja, dass man jetzt Gerüchte um Kompany hört, ist schon verrückt. De Serbi war ja auch im Gespräch, der jetzt offiziell verabschiedet hat, dass er nicht Brighton-Trainer bleibt. Also er wäre theoretisch verfügbar gewesen. Er wird aber auch nicht neuer Bayern-Trainer. Auch das ist schon durchgesickert. Heißt, diese Suche zieht sich wirklich wie ein Kaugummi.
Ja, und damit eben direkt die offizielle Meldung auch von uns, dass De Serbi geht. Und wir sind gespannt, wo er landet, weil ich glaube, er wird definitiv kein Sabbatjahr einlegen wie Jürgen Klopp. Ich glaube, De Serbi ist heiß, er will den nächsten Job und wir werden schauen, wo es ihn hinführt. Das waren also unsere Prognosen, was die Tabelle angeht, aus dem letzten Sommer. Und ich denke, es ist vielleicht schon so eine kleine Ahnung bei dem einen oder anderen jetzt gerade aufgekommen, dass ich dieses Jahr nicht so krass verloren habe wie noch im letzten Jahr. Ich musste mich steigern, bin ich ganz ehrlich, es war einfach nicht Premier League würdig, mein Niveau aus der letzten Saison. Deswegen habe ich das, glaube ich, auch ganz gut hinbekommen und stehe am Ende bei minus 16 Punkten und du aber bei minus 21. Also gewinne ich das Ding mit 5 Punkten Abstand. Ich muss sagen, ich bin zufrieden, dieses Jahr den Titel aus dem Hause Held geholt zu haben. Da war er für mich nie richtig, war da nie am richtigen Ort. Und jetzt, denke ich, ist er in den richtigen Händen.
Ja, sehe ich anders, sehe ich gewohnt anders. Ich bin ein bisschen sauer auf Brighton und United, aber ja, muss man drüber stehen. Ich werde nächstes Jahr wieder angreifen und habe ein sehr gutes Gefühl, dass es mir da gelingt, das Ding wieder zurückzuholen. Aber ja, geht völlig in Ordnung. Also wenn man zweimal so deutlich daneben liegt, mit den Wolves wahrscheinlich 2,5 Mal, geht das, glaube ich, schon in Ordnung.
Ja, auf jeden Fall ein spannender Kampf. Und ich genieße es gerade einfach. Ich mache vielleicht nachher auch so ein kleines Sektfläschchen auf. Habe ich schon kalt gestellt, weil ich wusste, wie es ausgegangen ist. Deswegen, heute einfach einen Tag zum Feiern. Heute ist alles egal. Wir wollen trotzdem noch kurz auf unsere anderen Prognosen schauen, die wir abgegeben haben letzten Sommer. Da waren eben noch so ein paar kleine Kategorien dabei, die auch ganz, ganz schön sind. Vor allem waren da ein paar Fehlschläge dabei. Also Top-Torjäger haben wir beide Haaland gesagt, das stimmt. Ist er auch geworden, mit deutlichem Abstand am Ende mit 27 Toren, 5 vor Cole Palmer. Also da beide mit dem Treffer. Dann bester Spieler. Jetzt kommt vielleicht so eine erste kleine schöne Diskussion bei uns heute. Bester Spieler habe ich gesagt Declan Rice und du Kevin De Bruyne. Hm. Ich würde mich da ganz klar bestätigt sehen.
Ja, weil dein Spieler fit geblieben ist. Also ja. Fairerweise die Partien, die De Bruyne gemacht hat, die waren jetzt nicht verkehrt. Also gerade bei seinem Comeback kann ich mich erinnern, wo er das Ding an sich reißt, 2, 3 richtig gute Wochen hatte. Aber natürlich, unterm Schritt Declan Rice, der deutlich bessere Call bei Arsenal, eine Institution mittlerweile im Mittelfeld, sofort die Rolle übernommen, die man sich versprochen hat. Ein guter Call von dir.
Trotzdem auch das Lob zurück an dich. Also nachdem er wieder da war, war De Bruyne auch wirklich wieder mal phänomenal. Also ich glaube nicht, dass sie Meister geworden wären dieses Jahr ohne De Bruyne, weil es war ja echt so eng. Sie brauchten ihn unbedingt und er war da, als er gebraucht wurde, hat es dann nachher wieder gezogen. Und nach wie vor ein überragender Spieler. Wird auch nicht jünger, aber De Bruyne wieder mal unersetzlich eigentlich für City. Dann hattest du eine sehr spannende Kategorie vorgeschlagen gehabt letztes Mal. Und die ist auch einfach interessant. Die erste Trainerentlassung. Da habe ich gesagt, Marco Silva. Ich war anscheinend nicht so der größte Fulham-Fan im letzten Sommer. Ich habe da eher schwarz gesehen gehabt für sie, weil da war auch mit Mitrovic so viel Ärger. Er hat trotzdem durchgehalten. Bei dir ist es schon eine andere Nummer. Du hast David Moyes gesagt. Und jetzt trennen sich ja auch die Wege, allerdings erst nach dem Saisonende.
Ja, und man hätte es früher machen können. Also, sie sind ganz gut in die Saison gestartet, aber ich finde.
Hätten auf dich hören sollen,
ja. Richtig, richtig. Also, jetzt sind sie ja auch zum richtigen Entschluss gekommen, getrennte Wege zu gehen. Also, im Vergleich zu dir dann quasi der Sieger, aber auch nicht richtig gut. Ja. Gab ja doch ein paar Trainerentlassungen, die man richtig hätte tippen können.
Auf jeden Fall ein besserer Tipp als Marco Silva. Größte Enttäuschung, da hatte ich gesagt Chelsea. Ich denke, das kann man ungefähr so kaufen. Du hast gesagt die Wolves. Schwierig. Also die Wolves jetzt natürlich nicht überragend, aber da wir sie beide vorher als Absteiger getippt hatten und sie eben die Klasse gehalten haben, ist es eher schwierig. Chelsea am Ende noch mit Platz 6. Das war auf jeden Fall ein versöhnliches Saisonende, würde ich sagen. Aber insgesamt, muss ich festhalten, fand ich sie auch enttäuschend.
Was für eine Schulnote würdest du der Saison von Chelsea geben? Weil ich finde es gar nicht so verkehrt, gerade wenn du eben diese Form hinten raus noch mit reinziehst. Also ich wäre dann bei einer 3-, 4+.
So negativ trotzdem?
Ja.
Okay. Immerhin waren sie ja im League-Cup-Finale und haben das FA-Cup-Finale wirklich nur mit Haaresbreite verpasst. Ich hätte so gesagt, so eine 3-. Also spielerisch, vor allem jetzt zum Ende hin, hast du einfach gesehen, was das für eine geile Mannschaft ist, aber insgesamt enttäuschend.
Ja, ist eben, wenn man Milliarden ausgibt, muss man sich auch irgendwie daran messen lassen. Deswegen vielleicht so negativ. Ich bin trotzdem super gespannt. Also vielleicht ein kleiner Spoiler für die nächste Saisonprognose. Was Chelsea jetzt im Moment macht, wenn sie die Form mitnehmen können, wird das ein spannender Tipp, wo die landen nächstes Jahr. Ich bin sehr optimistisch.
Dann kommen wir zum Spielerflop. Da habe ich Joshko Gvardiol genannt.
Schade.
Ich muss sagen, also für seinen Preis damals, ne, wie teuer war der? Irgendwie 95 Millionen von Leipzig. Er ist jetzt noch kein 90-Millionen-Mann. Wow. Das können wir, glaube ich, sagen. Aber vor allem gen Ende hat er das hinten auf der ungewohnten Linksverteidigerposition schon ganz gut gelöst.
Ich glaube, das waren deine Worte. Letzte oder vorletzte Folge hast du gesagt, es ist der beste Linksverteidiger aktuell auf der Welt.
Oh, ja, es kann sein, ja. Scheiße. Ja, es kann sein. Auf jeden Fall. Aber trotzdem, ist es für dich ein 90-Millionen-Spieler? Boah, ich weiß es nicht.
Jein. Also ich glaube schon, dass du dir einen der besten Verteidiger der Welt auf die nächsten 6, 7 Jahre gesichert hast. Und das kostet nun mal in dem Fußballkosmos im Moment um die 90 Millionen. Wenn du es mit den Transfers von Chelsea und United vergleichst, dann ja, dann ist das gerechtfertigt.
Ja, also ich weiß noch so manche Spiele so Anfang, Mitte der Saison, wo er häufig auch ein bisschen alt aussah. Aber jetzt vor allem zum Ende, wie gesagt, überragend. Deine Wahl war Harvey Barnes. Ich denke mal, insgesamt die deutlich bessere Variante. Kam einfach nicht zum Zug, war aber auch viel verletzt.
Ja, fair enough. Aber ich finde, der Kader von Newcastle United war die letzten Jahre eher ausgeglichen und das hat sich geändert. Also ich finde, du kannst Isak und Gordon jetzt doch deutlich über die anderen stellen und Harvey Barnes ist eben in deren Schatten untergegangen. Deswegen, ich bin ziemlich zufrieden mit dem Call.
Okay, definitiv, der Punkt geht an dich. Dann kommen wir jetzt zu zwei sehr spannenden Namen. Beim besten Transfer, den wir vorausgesagt haben, da muss ich mich leider auch schon vorher als Sieger krönen, weil diese beiden Spieler gehen einfach so krass auseinander. Mein Pick war dann nämlich James Maddison. Ich denke mal, ob es jetzt der allerbeste war, er ist auf jeden Fall unter den Top 5, nach wie vor für mich, wenn nicht sogar Top 3. Mhm. Hat jetzt eben sehr an Form verloren, das letzte Saison-Drittel. Weißt du noch, was du da damals gesagt hast?
Ich weiß noch, dass mir wichtig war, wenn das System umgestellt wird und er als alleiniger Zehner spielt, bin ich optimistisch. Falls das nicht passiert, bin ich sehr pessimistisch. Ich bin mir sicher, dass ich das so differenziert habe.
Hast du gesagt. Aber deine Wahl war halt Joao Pedro von Brighton.
Ja.
Also hat 9 Tore gemacht in der Premier League-Saison. Das ist nicht schlecht, aber er war jetzt eben, glaube ich, nicht der Mann, den sie sich erhofft hatten vorher. Ne? Kam ja auch für 35 Millionen aus Watford.
Ich finde, der ist richtig gut in die Saison gestartet, aber gerade hinten raus auch gar nicht mehr so viel Spielzeit bekommen, nicht mehr so im Fokus gestanden. Danny Welbeck viele Minuten gemacht. Ja, einfach nicht der Effekt, den ich mir erhofft habe. Und ja, selbe gilt für Brighton. Ich glaube, da geht der Sieg an dich. Da war Maddison doch deutlich mehr on point.
Players to Watch war unsere letzte Kategorie. Danach war es das dann auch mit der Auswertung. Und wir haben damals beide 2 Namen gesagt, du sogar, glaube ich, irgendwie 3. Aber ich habe mir jetzt erstmal nur 2 aufgeschrieben von jedem. Meine Players to Watch sind ziemlich in die Hose gegangen. Und zwar waren das beides Burnley-Spieler. Jetzt kommen wir eben zu dieser Misere. Sander Berge war meine Nummer 1. Mhm. Hat die Saison durchgespielt, hat 37 Mal gespielt. Aber war definitiv nicht der Mann, den ich da sehen wollte im Mittelfeld von Burnley. Ich wollte ihn eben so als defensiv großgewachsenen, bulligen Sechser sehen, die ich eben so gerne mag, die das Spiel aufbrechen, die Zweikämpfe gewinnen und die Mannschaft einfach so führen. Ist er einfach nicht gewesen. Und James Trafford, der Burnley-Keeper, der da vorher so ein überragendes U-Turnier gespielt hatte für England. Beides auf jeden Fall nicht wahr geworden. Bei dir war es Louis Cowell und Julio Enciso von Brighton. Ich denke mal auf jeden Fall bessere Calls als meine, aber jetzt auch nicht die Worldbeaters gewesen diese Saison.
Nee, da können wir dran arbeiten. Also ich meine, mich erinnert zu haben, ich hätte auch Adingra mit reingenommen von Brighton. Das hätte man vielleicht noch vertreten können.
Ja, als drittes aber.
Ja, hast du clever weggelassen. Muss man sagen, sah jetzt nicht gut aus, wenn man unsere 5 zusammennimmt. Ist da vielleicht ein halber Treffer mit drin. Wird nächste Saison besser.
Wir sind gespannt. Das war also die Auswertung unserer Saisonprognosen. Und dann kommen wir zur Gegenwart und schauen, was wir denn jetzt gerade so machen würden. Wir wählen nämlich das Team der Saison. Und ich habe jetzt ja gerade so ein bisschen mehr moderiert. Jetzt würde ich sagen, nimmst du mal das Heft des Handelns in die Hand und führst uns erstmal durch dein schönes Team der Saison. Ich bin gespannt. Wir haben es vorher nicht abgesprochen. Jetzt kommen die Season Awards für die Saison 23/24.
Sehr, sehr gerne. Also Team der Saison finde ich so eine Sache, das macht einfach Spaß, sich da so eine 11 zusammenzubasteln. Ich würde anfangen mit der Systemfrage, weil ich bin aufgrund der Abwehrsituation mit einem 3-5-2 gegangen. Wie sieht's bei dir aus, formationsmäßig?
4-3-3.
Ja, ganz klassisch. Hatte ich so erwartet. Finde ich gut, dann können wir das ein bisschen aufsplitten.
Erwartet.
Ja, schon. Ist irgendwie dein Stil, aber ist in Ordnung.
Bin ich jetzt wieder so erwartbar oder was?
Da lass ich so stehen. lass uns im Tor anfangen, weil ist für mich eine der spannendsten Positionen, weil nicht offensichtlich. Ich bin am Ende gegangen mit dem Everton-Goalkeeper Pickford, der englische Nummer 1. Bei mir ist das geworden. Ich hatte noch Leno in Klammern stehen. Vielleicht schmeiße ich das mit rein, war so ein bisschen der Undercover-Pick in diesem Fulham-Team. Einfach nicht so medial im Fokus. Aber für mich Pickford einfach nochmal einen Tacken drüber. Ist bei Save Percentage, das ist eine FBWF-Statistik, wo es darum geht, eben wie viel er prozentual von seinen Schüssen aufs Tor hält, ist er Dritter der Liga. Zweiter, was den Clean Sheets-Wert angeht, mit 13, ist was die Progressive Passes Distance, irgendwie eine ziemlich abgefahrene Statistik, habe ich nur mit rein, weil er der Beste ist in der ganzen Premier League. Also durchschnittlich.
Wo hat er denn gefunden?
Ja, das bin ich in die Recherche gegangen. Was seine langen Bälle angeht, ist er eben der Beste der Liga. Ob das jetzt für die Sondage-Spielkultur spricht, ist eine andere Frage. Aber hat einfach eine sehr gute Runde gespielt. Und ja, dadurch, dass Ramsdale keine Rolle mehr spielt bei Arsenal, ist er die klare Nummer 1 für das England-Tor. Werden ihn also diesen Sommer auch noch sehen. Und er ist mein Torwart der Saison. Und ich würde sagen, du stellst mal gerne deinem Kontrast vor. Ich bin nämlich echt gespannt, für wen du dich entschieden hast.
Ich muss sagen, das war für mich fast oder eine der härtesten Entscheidungen auf jeden Fall im ganzen Team.
Ja.
Weil es gab für mich keinen von diesen sogenannten großen Vereinen, der herausgestochen ist. Weder Alisson lange verletzt, Ederson ebenfalls immer wieder verletzt. Da hat für mich einfach keiner überzeugt. Vicario hatte Schwächen, Onana, lange schwierige Saison. Raya hat am Ende den goldenen Handschuh gewonnen. Aber ich fand Raya jetzt wirklich nicht so überragend, hat halt auch eine unglaubliche Abwehr vor ihm gehabt. Deswegen ist mein Pick Emiliano Martinez. Ich habe ihn schon mal als für mich besten Torwart der Welt auch beschrieben gehabt. Da gab es hier auch eine hitzige Diskussion, weiß ich noch. Da habe ich nicht richtig geweckt. Da habe ich den schlafenden Riesen geweckt gehabt, habe ich mir gedacht damals. Ja, am Ende Emiliano Martinez, der Weltmeister, ist Vierter geworden mit Aston Villa. Und das unter anderem auch wegen ihm. Hat für mich diesen Zweikampf mit Pickford knapp gewonnen, weil er eben an vielen Positionen der Beste ist, was die Liga angeht. Also XG verhindert, über 8, die meisten gefangenen Flanken, ne? 40, um die 40. Sweeper Regains, also Keeper Sweeper, ne? Also der Torwart, der quasi rauskommt und neuer Esk stürmt, ist er auch der Beste. Und so weiter und so fort. Also es gibt eben viele Statistiken, wo er ganz an der Spitze steht. Dazu muss ich sagen, er hatte nicht die allerbeste Saison in Martinez-Verhältnissen. Ich fand ihn schon mal stärker bei Aston Villa. Aber in dieser Saison, wo jetzt nicht so die krassen Torwart-Performances rausgestochen haben, fand ich, war Martinez noch für mich der Beste.
Fair. Kann man, finde ich, nehmen. Lass uns noch über ein, zwei weitere Namen reden, weil ich finde, Vicario hätte einen Shout verdient. Wie hast du seine Saison gesehen?
Ich finde, irgendwann kam einfach diese Schwäche bei Standards immer größer raus. Mhm. Alle haben darüber gesprochen und es stimmt auch einfach. Der Mann ist übelst unsicher, wenn es irgendwie darum geht, mal eine Flanke zu fangen. Ich habe gerade gesagt, Martinez ist da ganz oben in der Liga. Er ist das komplette Pendant. Er sieht absolut winzig aus, wenn so ein Ball reinkommt, obwohl er eigentlich gar nicht so klein ist. Er bekommt halt auch, glaube ich, wenig Cover von seinen Vorderleuten. Und das ist einfach echt eine Riesenschwäche. Auf der Linie muss ich sagen, sehr gut, hat auch einige Glanzparaden dabei gehabt, definitiv. Aber wenn es um Sachen geht wie Standards oder Flanken verteidigen, hat er für mich ganz krasses Ausbaupotenzial.
Ich finde, er ist richtig gut reingekommen in die Saison, genauso wie ganz Tottenham. Und du sagst es, was der auf der Linie macht, 1 gegen 1, wenn er sich wohlfühlt in den Aktionen, ist er ein sensationell guter Shotstopper, also einfach im Parieren, im klassischen Torwartspiel, richtig gut. Auch Top-Transfer im Nachhinein, ist, glaube ich, um die 20 Millionen hat er gekostet. Für das Gesamtpaket, glaube ich, eine gute Nummer für Tottenham, aber reicht eben auch bei mir nicht für die Nummer 1 in meinem Team. Lass uns weiterspringen in die Abwehrreihe. Ich würde einfach mal, ich habe 3 Spieler mit einem anfangen, wo ich mir sehr sicher bin, dass wir d'accord sind. Aber meiner Meinung nach ist er der Abwehrspieler der Saison und das ist Saliba von Arsenal. Für mich der Inbegriff der besten Abwehr der Liga, 29 Gegentore, keiner hat weniger. Ich bin auch bei dir, Raya, für mich kein echter Kandidat für die Torwartposition hier, weil für mich liegt es an der Viererkette. Was die Innenverteidigung gemacht hat, was die Viererkette gemacht hat, war sensationell gut, haben sich nochmal stabilisiert im Vergleich zum letzten Jahr und für mich der beste Spieler in diesem Komplex, Saliba mit Abstand.
Hat es bei mir nicht mal reingeschafft.
Boah.
Nein, Spaß, natürlich. Okay. Ich glaube, Saliba kann man einfach nicht rauslassen. Ich denke, das ist wahrscheinlich einer der offensichtlichsten von allen. Ja, ist für mich einer von 2 Innenverteidigern.
Okay, fair enough. Dann nehme ich meinen 2. und da muss ich gar nicht so ein großes Spagat machen, weil er spielt daneben. Ich habe Grabiel genommen. Für mich dieses Innenverteidiger-Duo, fast die gesamte Spielzeit zusammen gewesen, wie die wegverteidigt haben, egal gegen welchen Stürmer. Sensationell gut. Ich bin auch über die Statistikseite FBref ihre Werte durchgegangen. Gerade mit Ball sensationell gut. Und in den Zweikämpfen, wo sie einfach von der Anzahl her nicht so weit oben sind, weil natürlich Arsenal insgesamt sehr dominant, sehr weit in der gegnerischen Hälfte spielt, sind die Werte an sich nicht so hoch, numerisch, aber qualitativ trotzdem stark. Für mich dieses Innenverteidiger-Duo auch ein bisschen mangels Alternativen komplett gesetzt in meinem Team.
Ich habe ihn nicht mit reingenommen, diesmal wirklich nicht. Mhm. Manche haben sie auch beide dann zusammengewählt in ihr Team of the Season. Finde ich schwach, muss ich sagen, weil das ist irgendwie langweilig. Und ich fand ihn jetzt auch nicht so überragend. Also er ist für mich ab und zu ein bisschen langsam, wenn ich ehrlich bin. Mag vielleicht jetzt so ein bisschen basic sein, die Erklärung, aber ich finde ihn ab und zu einfach ein bisschen langsam, ein bisschen steif, ein bisschen hölzern. Er ist eben sehr ruhig, sehr gut mit dem Kopf, sehr gut auch mit dem Ball am Fuß, klar. Aber in manchen Zweikämpfen, muss ich sagen, hat es da für mich noch ein paar Szenen gegeben, wo ich dachte, oh, da fehlt ein bisschen auch zu seinem Partner Saliba. Aber insgesamt haben die da schon einfach eine unglaubliche defensive Partnerschaft, vollkommen klar. Mein zweiter ist nochmal der Altmeister. Ich weiß nicht, wie oft ich ihn noch wählen kann, aber Virgil van Dijk hat es für mich nochmal allen gezeigt. Letzte Saison hat er viel Kritik abbekommen, auch von mir. Diese Saison habe ich ihn auch hin und wieder kritisiert, weiß ich noch. Aber ich finde, er hat es einfach überragend gemacht. Es war ein Team im Umbruch, Liverpool, und er war da der ganz klare Leader, der Kapitän. Hat immer gespielt gefühlt, ist ganz selten nur ausgefallen. 36 Spiele gemacht und am Ende auch einen Titel gewonnen, nämlich den League Cup. Und ja, ich glaube jetzt auch in Klopps Abschiedsjahr war er einer der Besten.
Wäre mein dritter Innenverteidiger gewesen, finde ich völlig zu Recht, findet er hier Erwähnung. Was er mit dieser Abwehr wieder gemacht hat, richtig gut stabilisiert, die Figur in Liverpools Defensive und in meinen Augen auch noch mal ein gutes Stück stärker als letzte Saison. Deswegen, wie gesagt, hier völlig berechtigter Case. Jetzt geht es so ein bisschen um die Außenverteidigerpositionen, die daneben spielen sollen. Ich habe schon gesagt, bei mir ist es eine Dreierkette geworden. Ich habe ein bisschen geschummelt, obwohl ich mir sicher bin, dass die drei, die hinten stehen, auch eine Dreierkette quasi in Real Life spielen könnten. Fang du aber gerne an, weil ich habe nur einen Außenverteidiger. Dann passt von der Reihenfolge ein bisschen besser. Ja, eine Dreierkette eben. Also ich habe einen klassischen Außenverteidiger meiner Dreierkette. Aber du darfst gerne deinen ersten präsentieren. Wer verteidigt denn bei dir links hinten?
Aber da merkt ihr ja auch, wie viel Gedankenstoff da reingeht bei Robin Held. Er hat sich da irgendwie noch zusammengesetzt an so eine Taktiktafel mit so einem Trainer wahrscheinlich noch irgendwie eine ganz verrückte Formation sich ausgedacht, die noch kein Mensch vorher gehört hat. Ja, ich habe es ganz klassisch gemacht, Viererkette halt. Und bei mir ist es rechts hinten Pedro Porro. Für mich eine überragende Saison gespielt. Defensiv hat er mich überzeugt. Da hat er für mich noch vorher so ein paar Fragezeichen gehabt, aber ich bin überzeugt von ihm defensiv. Offensiv sowieso. Er hat 3 Tore und 7 Vorlagen. Das sind 10 Scorer für Porro. Und ich muss sagen, ich hätte ihn gerade definitiv gerne in meinem Team bei Villa. Das ist immer ein Zeichen, wenn jemand eine gute Saison gespielt hat. Und wie gesagt, davor gab es Fragezeichen. Er hat sich für mich bewährt, hat in diesem schwierigen System die Nummer sehr gut ausgefüllt. Und Porro ist für mich rechts hinten der Verteidiger. Und links hinten sein Kompagnon von Tottenham, nämlich Destiny Odogi, der für mich auch eine überragende Saison gespielt hat. Und ja, also was die beiden auf den Außen gemacht haben, offensiv vor allem natürlich, ist überragend. Und Odogi ist so jung, der ist noch 21 Jahre alt, hat auch 5 Scorer gesammelt, war auch ein bisschen verletzt natürlich. Aber definitiv muss ich sagen, die beiden Außenverteidiger von den Spurs fand ich irgendwie herausragend.
Ja, jetzt wird es vielleicht ein bisschen langweilig, weil ich muss sagen, ich hatte 2 in der Verlosung und das sind genau diese Namen. Ich finde das, find das Außenverteidigerspiel von Tottenham so unglaublich spannend. Wir hatten es hier regelmäßig mit drin, weil es das so einfach noch nicht gegeben hat. Postecoglou hat den beiden Aufgaben gegeben in der Offensive. Das ist so ungewöhnlich in den Pockets, also zwischen Außenverteidiger und Innenverteidiger des gegnerischen Teams, immer wieder aufgetaucht, haben beide viel Impact nach vorne. Ich bin dann am Ende mit Pedro Porro gegangen, einfach nur, weil er mehr Spiele gemacht hat und darüber auch mehr Scorer sammeln konnte. 35 Mal stand er auf dem Feld, hat dabei 10 Scorer gesammelt. Im Vergleich bei Udogi waren es nur 28 Spiele und 5 Scorer. Deswegen bin ich da relativ pragmatisch vorangegangen. Und ja, Pedro Porro, mein dritter Verteidiger. Und ich muss sagen, also ich glaube, wenn der mit Gabel und Saliba hinten spielt, das reicht, das muss reichen. vor allem, weil bei mir dann 2 tiefe Sechser davor kommen. Ich schätze bei dir nur einer, ist das richtig? Du hast dich nur für eine Holding Six entschieden?
Genau, genau.
Welche ist es? Magst du es verraten?
Es ist Rodri. Wird, glaube ich, gerade wieder von vielen so ein bisschen gering geschätzt. Also natürlich wissen alle, wie gut er ist. Aber wie gut er ist, das sagt für mich irgendwie fast niemand. Oder zumindest sagen es für mich zu wenige. Rodri hat 8 Tore geschossen, nur in der Premier League alleine, und 9 Vorlagen. Das sind 17 Scorer eines wirklich defensiven Mittelfeldspielers. Immer die wichtigen Tore, aber auch defensiv. Er kommt da einfach seinen Aufgaben perfekt nach, gibt der Defensive Sicherheit, ganz klassisch als Sechser, und geht eben immer wieder mit nach vorne und leitet die Angriffe ein. Und für mich Rodri wieder mal mit einer unfassbar guten Saison.
Sticht. Also ich habe dich absichtlich vorgelassen, weil bei mir gibt es eben 2 tiefe Sechser und dann ist Rodri auf jeden Fall dabei. Du sagst es, 8 Tore, 9 Assists, hat sich nochmal gesteigert im Output, spielt auch noch einen Tacken weiter vorne, geht öfter in die Box als die letzten Jahre, spiegelt sich auch in Statistiken wieder. Wenn es darum geht, Pässe in das letzte Drittel des Gegners zu spielen, ist er der Beste der ganzen Liga. Liegt natürlich auch daran, dass City den meisten Ballbesitz hat, im Schnitt knapp 65% pro Partie. Aber dieser Ballbesitz konzentriert sich auf einen Mann und das ist Rodri. Du kannst ihn gar nicht overraten in diesem System. Es läuft alles über ihn. Er entscheidet, über welche Seite es geht. Er spielt die Bälle ins letzte Drittel. Er hat diesen viertletzten Pass. Und wenn du dann noch 8 Tore und 9 Assists dazu lieferst, ist das nahe an der Perfektion. Sicherlich nicht fehlerfrei, aber auf dieser Position, glaube ich, suchst du vergebens einen besseren, auch wenn ich noch so ein zweites Kaliber daneben habe. Und das ist Declan Rice. Für mich diese Doppel-6 rechtfertigt dann vielleicht auch meine Dreierkette. Ich würde die so gerne mal nebeneinander sehen, Declan Rice. Kann man fast dasselbe drüber sagen wie bei Rodri. Hat 1 Tor und 1 Assist weniger, also nicht 8 und 9 wie bei Rodri, sondern 7 und 8. Ebenfalls sehr hohes Output für seine Position. 15 Scorer. Ja. Er hat manchmal diese tiefe 6 gespielt. Hinten raus war bei uns auch immer wieder Thema, den linken Achterraum bedeckt, dadurch wesentlich offensiver als Ballschlepper agiert. Aber egal, was er gemacht hat, er war richtig wichtig für Arsenal. Und deswegen für mich fast ein Selbstläufer, die beiden auf die 6 zu stellen.
Ja, sie haben viel Geld ausgegeben für ihn, aber es hat sich gelohnt. Er hat sie fast zum Premier League-Titel mitgeführt, auf jeden Fall. Und definitiv ein guter Shout. Jetzt musst du mir ganz kurz mal einen Tipp sagen, quasi. Also ich habe ja, wie gesagt, ein 4-3-3 gewählt und jetzt kommt eben meine Mittelfeld-Dreierreihe. Den 6 habe ich schon gesagt. Jetzt geht es um den linken Achter und da habe ich wirklich überhaupt keine Ahnung, wen dieser 2 Spieler ich nehmen soll. Ich sage jetzt einfach meine 2 Optionen und du sagst mir, wer reinkommt, damit nachher mich keiner irgendwie verhauen kann von wegen, ja, was laberst du, okay? Ich gebe es quasi aus meiner Hand und gebe es in deine. Entweder Declan Rice, haben wir gerade gesagt, kann ja auch gut Achter spielen, hat er ja auch gemacht diese Saison häufig. Oder Douglas Lewis von Aston Villa. Ich finde, Douglas Lewis wurde viel zu wenig angesprochen bei diesen ganzen Teams of the Seasons. Oder of the Season, so. Hat 14 Scorerpunkte ebenfalls gesammelt, 9 Tore und 5 Vorlagen. Und war für mich einfach einer der besten Achter oder Sechser der Liga. Jetzt zuletzt auch so ein bisschen abgeflacht, aber so gegen Mitte der Saison war Douglas Lewis für mich sogar der beste Mittelfeldspieler der Saison. Unfassbar stark.
Finde ich gut. Nimm ihn mit rein. Dann streich bei dir Declan Rice. Ist ja quasi durch mein Team abgedeckt. Douglas Lewis bei dir. Finde ich cool. Linker Achter. Wir beide sind Riesenfans. Ich glaube, das haben wir hier oft genug zum Ausdruck gebracht. Was er für Villa für einen Wert hat, ist irre. Wahrscheinlich dann die Achse mit Emi Martinez, ihm und eventuell noch einem weiteren Villa-Spieler in deinem Team. Finde ich einfach sehr smart. Also den mit reinzunehmen auf der Achterposition, völlig, völlig gerechtfertigt. Was ist denn, du hast da mit einem zweiten klassischen Achter gespielt oder gehen wir jetzt eher in den Zehner hängende Spitze-Bereich?
Oh, der kann alles spielen. Der kann alles spielen.
Willst du anfangen?
Ich glaube, du ahnst es vielleicht auch schon. Ja, es ist nämlich Martin Ødegaard. Martin Ødegaard hat für mich sensationelle Saison gespielt. 10 Vorlagen, 8 Tore, macht 18 Scorer. Kapitän von Arsenal, vollkommen zu Recht. Er ist das Gehirn der Mannschaft, der bei dem alles zusammenläuft. Er ist die Schaltzentrale in einer Person. Ich habe ihn auf die rechte 8 gestellt. Da kann er auch gut spielen. Mit seinem linken Fuß kann er da schön nach innen ziehen. Und eben neben Rodri und Douglas Lewis, denke ich, funktioniert er sehr gut. Ja, was für ein Transfer damals von Arsenal. Sie haben ihn für 35 Millionen geholt von Real Madrid. Fast Peanuts im heutigen Geschäft für seine Qualität. Und ja, einfach eine überragende Saison. Ich kann da echt gar nicht genug schwärmen bei ihm.
Also wenn du die Ablöse gegenhältst, gegen das, was Arsenal bekommen hat, nämlich den entscheidenden Mann in der Offensive, gehe ich absolut mit, haben sie alles, aber mal alles richtig gemacht. Bei mir ist er auch im Team, ich kann es kurz machen. ist aber tatsächlich von den 5 Offensiven, die bei mir jetzt kommen, der Wackelkandidat gewesen. Also ich habe da noch wen anders in Klammern stehen. Vielleicht sprechen wir da am Ende nochmal drüber. Aber bei mir ist es am Ende auch geworden, einfach wegen seinem Impact offensiv. Ich wollte einen Arsenal-Spieler damit reinnehmen und dann muss es Ødegaard sein. Auch wenn 18 Scorer geschlagen werden, rein numerisch von einigen anderen, ist er auch in diesem vorletzten Pass einfach so gut, dass er bei mir so die rechte Zehen, den rechten Halbraum besetzen darf. Ist in der Dreierreihe mit 2 weiteren, die vom Spielertyp sehr ähnlich sind. Ødegaard der rechte, ja, in der Mitte die zentrale Position hat bekommen bei mir Cole Palmer, muss spielen, muss dabei sein in diesem Team. 22 Tore, 11 Assists, Topscorer der ganzen Liga und das bei Chelsea. Wir haben gerade mit Schulnoten sie so im 3-4-Plus-Bereich verortet. Wenn du da in diesem Team die meisten Scorer sammelst, dann ist das eine 1 mit Sternchen. Also für mich unfassbar, was er gemacht hat, wie viel er an sich zieht in den Angriffen, wie viel Scorer er gesammelt hat. Ja, es waren, ich glaube, 9 Elfmeter-Tore ungefähr. Gibt viele, die rechnen die gerne raus. Ist mir egal, musste trotzdem erstmal reinschießen. Für mich mein Zehner in meiner Elf völlig unumstritten.
Cole Palmer muss auf jeden Fall rein. 33 Scorer in deiner ersten richtigen Premier League-Saison. Das ist eine unfassbare Ausbeute. War für mich aber auch mehr als nur die Scorer. Also Ødegaard ist für mich Mister mehr als nur Scorer, weil er wirklich das ganze Spiel lenkt.
Ja.
Palmer aber irgendwie auch, weil er ist so ein Bindeglied zwischen Mittelfeld und Angriff, holt sich den Ball gerne auch tief, weil er vielleicht weiß, was da im Mittelfeld rumläuft, ist nicht so gut vielleicht wie er. Aber hat auch ein Selbstbewusstsein, finde ich, was ich ihm gar nicht so zugetraut hätte vorher, vor allem im Spiel mit Ball, nimmt sich die Bälle, wie gesagt, sehr früh und ist eine absolute Säule. Um ihn muss das Team aufgebaut werden die nächsten Jahre. Und Cole Palmer muss auf jeden Fall in jedes Team der Saison rein. Ich würde sagen, wir machen bei dir weiter mit deinem nächsten Offensivspieler.
Gerne, weil ein Platz ist noch frei bei mir in der Dreierreihe vor Rodri und Rice. Ødegaard Palmer habe ich schon genannt. Der dritte, relativ offensichtlich, glaube ich, ist Phil Foden. Mann des Spiels am letzten Spieltag. Und er muss auch in dieses Team rein. Geht jetzt am Ende raus mit 19 Toren und 8 Assists. Und ich habe es mal erweitert auf die gesamte Spielzeit 23-24. Da sind es insgesamt für Phil Foden bei City 56 Spiele, 28 Tore und 11 Assists. Natürlich zählt das für das Premier League-Team der Saison nicht mit rein. Aber einfach, um ein bisschen Kontext zu geben. Der Mann war Stammspieler, der Stammspieler in der City-Offensive. Der hat immer gespielt. Diese Rolle, die De Bruyne die letzten Jahre hatte, hat Foden jetzt übernommen, hat diesen nächsten Schritt gemacht, auf den wir beide und ich glaube so ziemlich die ganze Fußballwelt jetzt schon 2-3 Jahre gewartet haben. Aber jetzt ist er genau da, wo man es gehofft hat. Für mich einer der besten Offensivspieler der Welt im Moment.
Wurde von der Liga zum Spieler der Saison gekürt. Und ich denke, da hat man jetzt nicht allzu viele Gegenargumente. Ich glaube, wir beide haben vielleicht noch welche nachher. Aber ist, finde ich, auch so, vielleicht, wenn man es sogar ganz extrem ausdrücken will, seine Durchbruchssaison gewesen, weil er eben jetzt zum ersten Mal wirklich immer unumstritten war. Champions-League-Finale letzte Saison hat er nicht gestartet zum Beispiel, ne?
Mhm.
Das war das größte Spiel bislang von City und von Pep. Da hat er nicht gestartet und mittlerweile wäre das, finde ich, undenkbar. Ein Foden würde in jedem Spiel starten, egal wie groß, weil er einfach einer der besten Offensivspieler ist, wahrscheinlich neben De Bruyne der Beste. Und deswegen muss ich sagen, war das für mich die beste Foden-Saison, obwohl die davor auch schon alle nicht so übel waren. Aber jetzt ist er für mich endgültig nicht mehr wegzudenken. Und für mich muss er auch ganz klar rein. Und er startet für mich auf meinem linken Flügel. Und somit bleibt jetzt für mich nur noch der Neuner, der Mittelstürmer, offen.
Wer ist es? Klär uns auf.
Es ist Ollie Watkins. Es war am Ende die Frage natürlich, ist es Erling Haaland? Ist es vielleicht sogar ein Ishak oder ein Solanke? Aber Freunde, ich muss zum Schluss noch mal eine Prise Subjektivität einfach reinbringen. Ich habe mich wirklich versucht, zurückzuhalten. Aber es ist nun einfach häufig schwer. Und ich weiß, ich kann es aus erster Hand bestätigen, was Ollie Watkins für dieses Villa-Team getan hat, diese Saison über, hätte kein anderer Stürmer in dieser Premier League geschafft. Es hätte kein Haaland geschafft, kein Ishak geschafft und kein Solanke geschafft. Watkins war nie verletzt. Gefühlt waren in dieser Saison einmal alle Villa-Spieler verletzt, auch über einen längeren Zeitraum, waren länger raus. Watkins war nie raus. Von der Conference League-Quali zum letzten Spieltag, wo es um nichts mehr ging gegen Crystal Palace. Er war immer dabei, ist immer gerannt wie ein Wahnsinniger, hat fast 20 Saisontore geschossen, hat in der Conference League viele geschossen und ist auch einfach mehr als nur ein Goalgetter. Er macht die ganz harten Meter, er ist eine Pressingmaschine, er macht die Bälle super stark fest, ist Nationalspieler mittlerweile, ziemlich sicher auch bei der EM dabei für mich. Und Watkins hatte eine überragende Saison und auch einfach seine Zahlen. Ich habe es ja schon gesagt, 19 Tore gemacht, aber er hat eben auch noch viel mehr geschafft. Er hat nämlich die meisten Vorlagen gegeben. Von allen Premier League-Spielern hat er 13 gegeben. Der nächste ist Cole Palmer mit 11. Also mit 2 Vorsprungen gewinnt der Mittelstürmer Ollie Watkins die Vorlagenstatistik.
Ich kann es nicht besser sagen, deswegen schließe ich mich einfach an und ich habe ihn auch in meinem Team. Ich habe aber noch 2 Spiele offen, also ich spiele mit Doppelspitze, ich habe mir die Wahl einfach weggenommen und nehme beide, Watkins und Haaland. Für mich muss Watkins hier mit rein, gerade wenn wir über Value im Team sprechen, also gibt es ja im Basketball mit MVP, wie wichtig ist der Spieler für dein Team, ist nochmal was anderes als der beste Spieler insgesamt der Liga. Und wenn du über solche Kategorien sprichst, ist Watkins ganz, ganz oben. Wenn du 19 Tore machst, 13 Assists, du hiefst Villa, die kein Team für die Champions League sind, auf Platz 4 in die Champions League. Ich glaube, das kann man nicht hoch genug hängen. Deswegen startet er auch bei mir neben Erling Haaland, der für mich aber auch rein muss. Wenn du Torschützenkönig der Liga wirst, du machst 27 Buden, 5 Assists, dann musst du genannt werden. Das Einzige, was man ihm vorwerfen kann, ist, dass er letzte Saison noch besser war. Ich glaube, nur deswegen ist seine insgesamt mediale Wahrnehmung noch leicht unter dem, was er verdient, glaube ich. Klar, er hatte Schwächephasen, auch wir haben ihn mal kritisiert, haben gesagt, dass City vielleicht mit einem Alvarez vorne ein bisschen Flex lieber spielt, eine Anspielstation mehr hat in diesem Build-Up-Play. Aber wenn Haaland spielt, war er gut, hat gegen Tottenham vielleicht das wichtigste Spiel dieser Saison, war er da, macht beide Tore, sichert somit auch die Meisterschaft. Und ja, du musst ihn für mich mitnehmen, deswegen spiele ich Doppelspitzke, Watkins und Haaland. Und damit haben wir es. Wir haben beide 11 Spieler genannt. Führ uns doch nochmal durch dein Team im Schnelldurchlauf. Wie liest sich denn jetzt deine 11 von hinten nach vorne?
Sehr gerne. Emiliano Martinez startet im Tor. Dann die Viererkette aus Pedro Porro, Saliba, Van Dijk und Udogi. Dann kommt die Dreierreihe aus Martin Ødegaard, Rodri. Dann hast du es mir gesagt, Douglas Luiz auf der linken 8. Und ganz vorne die Dreierreihe Palmer, Watkins und Foden. Bei dir?
Bei mir ist es Pickford im Tor, dann die kreative Dreierkette mit Saliba, Gabriel und Pedro Porro, Doppelsechs davor, Rice und Rodri, die Dreierreihe mit 3 Zehnern, Foden, Palmer und Ødegaard und ganz vorne die Tormaschinen Watkins und Haaland. Der Spieler, der bei mir in Klammern stand, lass uns nochmal ganz kurz ihn mit reinnehmen, anstelle von Ødegaard war lange in meinem Team Mohamed Salah, ist jetzt bei uns beiden nicht mit drin. Wie hast du seine Performance in diesem Jahr gesehen?
Durchwachsen. Also ich muss sagen, bis vor den Afrika-Cup war es für mich super. Es war fast der alte Salah. Danach war einfach ein ganz brutaler Knick drin. Dann kam der Ramadan, wo er gefastet hat. Haben dann manche auch als Ausrede benutzt für ihn. Fand ich, konnte nicht gelten, weil hat er immer gemacht die letzten Jahre und hat nie so krasse Leistungseinbrüche gehabt. Und dann war es jetzt zum Schluss auch ziemlich schwierig mit Klopp. Gab es ja dann auch diesen Ausfall zwischen den beiden an der Seitenlinie. Deswegen muss ich sagen, war das eine Saison mit 2 Hälften. Und am Ende hat für mich die zweite Saisonhälfte den Ausschlag gegeben.
Ja, fair. Ich finde, sein Scorer-Output an sich ist absolut respektabel. Hätte rein von den Zahlen her reingepasst. Aber Ødegaard für mich leicht drüber, weil er es wieder mal fürs Team wichtiger ist. Gerade im Offensivspiel als vielleicht Salah für Liverpool. Klar, auch er ist Fixpunkt vorne, aber bei mir eben leicht drunter, deswegen nur um ihn genannt zu haben, Salah ebenfalls mit guter bis sehr guter Saison. Dann steht jetzt nach dem Team der Saison noch unsere kleine Awardshow an.
Und letzte Kategorie für diese Saison.
Yes, ich habe mir vorher ein bisschen Gedanken gemacht und ich war mir sicher, den Spieler der Saison, den MVP, der größte Award, lass uns den nach hinten stellen. Jetzt sind wir aber in der Folge drin und ich würde es anders machen, ich würde damit beginnen, weil wir haben jetzt so viel über das Team der Saison gespielt, über die ganz großen Namen und du hast jetzt, glaube ich, 2-3 Mal angeteasert, dass du nicht Phil Foden genommen hast und ich möchte einfach nicht warten. Ich glaube, es passt jetzt auch inhaltlich rein. Stell uns doch mal vor, wer ist für dich der beste Spieler dieser Premier League-Saison?
Ja, weißt du, ich habe mich gefragt, ob überhaupt meine Leidenschaft oder mein Fantum für diesen Spieler bislang überhaupt rausgekommen ist in den letzten 12 Monaten. Ich weiß es halt nicht. Deswegen mag es jetzt vielleicht für manche überraschend sein, aber ich will es auf jeden Fall ein für alle Mal klären. Und für mich ist es nämlich Martin Ødegaard. Er ist das absolute Gehirn von Arsenal. Und jetzt kann ich fast meine Worte für Watkins wiederholen. Er war auch immer da, hat irgendwie nie sich versteckt, war auch in den großen Spielen immer da, will immer den Ball haben und kann damit in den meisten Fällen überragende Dinge machen. Wie gesagt, ohne ihn wäre Arsenal für mich niemals Zweiter geworden, weil er so viel mehr ist als nur Numbers, mehr als Tore und Assists. Für mich ist Martin Ødegaard wirklich der komplette, kreative, moderne Offensivspieler und für mich der Kevin De Bruyne 2.0. Sie haben sich ihren De Bruyne geholt.
Habe ich nicht kommen sehen. Also ich wusste, dass du ihn schätzt, aber dass er für dich der Beste war der ganzen Saison, finde ich spannend. Ja, am Ende kann man nicht widersprechen. Also gerade mit seinem Wert fürs Team sind wir uns einig. Aber bei mir ist er am Rande der Startelf gewesen, also von meinem Team der Saison.
Ich weiß, ja.
Ich sehe ihn nicht ganz oben. Ich hätte 2, 3 Namen davor. Den ich stehen hatte, ich habe mich vorbereitet, glaube ich, vorgestern, also vor dem Spieltag. Und hatte ich da Palmer stehen. Und ich musste es ändern. Ich musste es ändern, weil es eben noch diesen letzten Spieltag gab. Und dann mache ich den Fernseher an. War wirklich gespannt, weil ich hatte irgendwie ein Bauchgefühl, dass es eng werden könnte mit West Ham und City. Und dann kriegt Foden den ersten Pass und der dreht sich einfach auf mit einer guten Körperbewegung und schweißt das Ding links oben rein. Hat fast dasselbe Tor, nur noch schöner, glaube ich, vor 2, 3, 4 Wochen gemacht. Und das Copy-Paste in so einer Situation abzurufen, mit dem Selbstvertrauen, er ist einfach der Spieler der Saison. Für mich ist es einfach die richtige Antwort. Macht am Ende 2 Tore in diesem alles entscheidenden Spiel. Macht den Gündogan aus der letzten Saison. Wenn du einfach alles zusammennimmst, dieses ganze Jahr von Phil Foden, du sagst es vielleicht, sein Durchbruchjahr. Für mich war er der wichtigste Spieler bei City. City wird Meister. Er muss es sein, offensiv. Ja, mittlerweile Dreh- und Angelpunkt, hat jeden Ball gefordert. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Vor seinem zweiten Treffer gab es schon eine Szene, wo ein Querpass kommt und Rodri nimmt ihm den Ball fast weg und schießt dann mit der Picke rechts ans Außennetz. Wenn er den durchlässt, ist Foden wieder da und der tobt. Weil der wollte einfach jeden Ball in diesen entscheidenden Momenten haben, macht dann das 2:0. Er ist der Mann. Und deswegen, ja, ich glaube, kann man vertreten. Bei mir ist es der Spieler der Saison, auch wenn ich Cole Palmer hier nochmal explizit als knappen Zweiten mit erwähnt haben möchte.
Ist ja halt doch einfach eine gute Rechtfertigung, wenn du sagst, der beste Spieler des besten Teams sollte am Ende auch ganz oben stehen. Und das ist er einfach, da gebe ich dir recht. Aber ja, also für mich sind beide in ihrem Wert für ihre Mannschaften unersetzlich. Also du kannst Foden nicht aus City nehmen und irgendwie die werden Meister. Du kannst aber auch nicht Ødegaard aus Arsenal nehmen und die werden Zweiter. Deswegen, ist es vielleicht einfach da ein Draw, dass wir beide auch, glaube ich, dann so hinnehmen. Wir machen trotzdem weiter in der Kategorie und schauen auf den Trainer der Saison. Da bin ich vor allem jetzt bei dir gespannt, wer es wird.
Ja, ich auch. Also ich habe den Namen ein bisschen gewählt, weil ich im Kopf hatte, was du nehmen könntest. Ohne das vorwegzunehmen, mein Trainer der Saison ist Jürgen Klopp.
Ten Hag.
Nein, nicht ganz. Ich gehe mit Klopp, ist natürlich auch ein bisschen die emotionale Schiene, die ich hier fahre. Aber ich muss es machen. Auch das natürlich geprägt durch diesen letzten Spieltag, durch die Verabschiedung. Aber um es auch rational mit reinzubringen, Argumente. Ich habe sie vor der Saison deutlich schlechter gesehen. Und ich glaube nicht ohne Grund. Ich glaube, sie haben extrem gut performt für den Umbruch, den sie hatten. Sie haben unglaublich viel verändert, haben ihren Spielstil verändert. Haben zig neue Spieler, gerade auf den wichtigen Positionen, 6, 8, Szoboszlai, McAllister. Er hat so viel ändern müssen, hat Endo geholt, sehr spät, der dann als Notnagel genutzt hat, hat nicht richtig funktioniert. Dann spielt McAllister die tiefe 6. Wenn du so viele Störgeräusche hast, plus den Klopp-Abschied, ich habe sie einfach nicht als tatsächlichen Mitfavoriten gesehen auf den Titel. Und sie haben da richtig lange mitgespielt. Enden mit richtig guten 82 Punkten, machen 86 Tore, kassieren nur 41. Das ist eine richtig Top-Saison. Hätten Meister werden können, waren im Rennen. Hinten raus ist ein bisschen irgendwie der Tank alle gewesen. Aber ich finde, wenn du den Kader anguckst, plus wie viele davon neu sind, ist der Klopp-Job, der Job von Klopp dieses Jahr unfassbar gut und underrated. Deswegen ist es mein Trainer der Saison.
Mit eben jetzt diesem Abschied auch noch im Kopf, denke ich, ist es eine runde Wahl, definitiv. Er hat sie nochmal auf jeden Fall konkurrenzfähig gemacht nach dem enttäuschenden letzten Jahr, wo sie ja wirklich meilenweit entfernt waren von Arsenal und City. Dieses Jahr waren sie näher dran, aber mit dem Kader reicht es vielleicht auch einfach nicht, gegen diese beiden da oben wirklich die volle Distanz mitzugehen. Trotzdem, seine Verkündung des Endes quasi von ihm an der Anfield Road, die kam für mich einfach zu früh. Da war für mich ein bisschen zu wenig Gedankenstoff dahinter, zu welchem Zeitpunkt er es jetzt macht. Also ich finde, da hätte es ein bisschen weniger um ihn gehen sollen. Dann hätte er halt nicht seine Abschiedstournee bekommen. Aber dafür hätten sie vielleicht wirklich ganz lange mitpushen können und Arsenal und City da oben wirklich gefährlich werden können. Deswegen hat es jetzt am Ende, glaube ich, ihn auch so ein bisschen einfach die Puste genommen, dieses Euphorie hoch, schon Monate vor dem Ende, nachdem er sein Aus verkündet hat. Aber trotzdem, ja, eine ganz, ganz starke Leistung von ihm. Ich habe an Sean Dyche gedacht, weil ich finde, dass seine Leistung überhaupt nicht unter dem Radar fliegen sollte. Mhm. Everton wurde am Ende 8 Punkte abgezogen. Das heißt, sie hätten 48 Zähler gehabt. Das wäre punktgleich mit Bournemouth gewesen. Die stehen auf Platz 12. Also wirklich Everton mit den Spielern, die sie haben, mit dieser negativen Stimmung um den Verein rum, um den Besitzerstatus, eine unfassbar starke Saison gespielt. Aber sie werden eben dann auch nur 15. Deswegen gehe ich mit Unai Emery. Also was Emery gemacht hat, Villa von einem Verein, der wirklich unten war, als Gerrard gegangen ist. Sie standen damals auf Platz 17. Die Stimmung war, ich kann es ja aus erster Hand berichten, war furchtbar, sehr verzweifelt. Und man konnte sich überhaupt nicht vorstellen, wie das jetzt irgendwie besser werden sollte. Und dann kommt Emery und macht mit den gleichen Spielern aus dieser Mannschaft eine Champions-League-Mannschaft, die sie ja im nächsten Jahr ist. Die Conference League hätten sie fast gewonnen und jetzt stechen eben ganz klar so Spiele raus in der Saison, wie zum Beispiel die Arsenal-Duelle. Sie haben Arsenal 2-mal geschlagen in dieser Saison. Das hat keine andere Mannschaft geschafft. Sie haben City als einzige Mannschaft komplett dominiert im Hinspiel, haben sie auch gewonnen. Das sind einfach für mich ja wahnsinnige auch Trainerleistungen.
Klopp ist die emotionale Antwort, aber die richtige Antwort ist Unai Emery. Ich habe extra so ein bisschen Platz gemacht, weil ich glaube, du kannst es deutlich besser sagen und bist natürlich noch mehr drin im Thema. Er ist es einfach. Was seine Management-Skills sind, Taktik, es war einfach auf einem anderen Level der Progress, wenn du nur anguckst, was war vor der Saison, was ist nach der Saison. Auch da ist es für mich der größte Schritt, den er gemacht hat. Er hat fast jeden Spieler verbessert. Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es ein, zwei Ausnahmen, aber jeder andere hat sich sichtlich verbessert. Und das ist einfach ein Anzeichen von einem herausragenden Trainer. Und ich muss mal kurz fragen, weil ich werde wahrscheinlich nie in die Situation kommen. Du hast jetzt mit deinem Verein den Trainer besetzt und 3 der 11 Spieler der Saison. Wie viel Spaß macht das eigentlich?
Unfassbar. Also das ist einfach so eine permanente Euphoriewolke, auf der wir hier schweben. Ihr Villa-Fans. Und ja, es ist wirklich stark. Wie gesagt, wo wir herkommen, wo wir jetzt stehen, Champions League. Wir hören einfach nächstes Jahr die Hymne. Wir können vielleicht gegen Real Madrid spielen, gegen Bayern München, gegen Juventus spielen. Das ist einfach eine unfassbar tolle Aussicht. Und auch wenn es vielleicht ein bisschen bitter wird ab und zu, wenn wir mal auf die Mütze bekommen, ich glaube, wir werden zum Verein stehen, zur Mannschaft stehen. Und das macht einfach sehr, sehr viel Spaß. So viel kann ich schon mal sagen. Und klar, vielleicht ist es auch ein bisschen Bias von mir, hier insgesamt 4 Akteure in die Awards zu bringen. Aber trotzdem, ich finde, die Mannschaft hat es sich verdient. Wir kommen zu einer Kategorie, die vielleicht nicht ganz so umstritten ist und schauen auf das Tor der Saison. Für mich ganz klar Alejandro Garnacho mit seinem Fallrückzieher gegen Everton.
Ist die einzige Wahl. Also natürlich kann man argumentieren und drüber reden. Es waren noch Knallertore dabei. Ich habe Caicedo angesprochen, schon in dieser Folge. Aber du musst Garnacho nehmen. Ich weiß wirklich noch, ich habe das Spiel zum Glück live gesehen, ich weiß noch, wo ich saß, wie ich mich gefühlt habe. Ich bin einfach nur, die Kinnlade ist runtergefallen, ich habe es nicht kommen sehen. Vor allem, weil dieses United eben echt nicht richtig guten Fußball spielt. Das ist immer träge, dann spielen sie gegen Everton. Ich habe nicht viel erwartet und dann kommt diese Flanke rein und der nimmt das Ding so wie Rooney damals im Manchester Derby, nur von noch weiter weg und ich finde fast noch sehenswerter, auch wenn das Spiel natürlich nicht so groß ist. Also das Tor mit Abstand in meinen Augen das Außergewöhnlichste, was dieses Jahr gefallen ist. Ich habe tatsächlich noch eins in Klammern aufgeschrieben, um einfach kurz anzusprechen. Und das ist eben dieses Tor von Foden, was mich auch ihn zum Spieler der Saison hat wählen lassen, gegen West Ham, 1. Minute, diesen Ball so anzunehmen. Mir geht es eher um den Kontext. Wie viel Selbstvertrauen kannst du haben? Wie viel Vertrauen in deine technische Klasse, diesen Ablauf dann 1:1 so in so einem Moment zu zeigen. Also wenn du den Kontext von der Wichtigkeit mit reinnimmst, finde ich auch noch einen Call, den man machen kann mit Foden gegen West Ham.
Definitiv. Aber rein halt von der Schwierigkeit, Garnachos Tor wirklich von einem anderen Planeten. Spiel der Saison habe ich 2 ebenfalls aufgeschrieben. Tottenham-Liverpool 2:1. Last-Minute-Sieg für Tottenham. Und es gab 2 rote Karten für Liverpool. Einfach von dem Spektakelfaktor war das damals wirklich ein anderes Niveau. Und dann so als Leistung habe ich nochmal eben das Villa-Spiel gegen Man City rausgeholt. Wie gesagt, sie haben den Meister als einzige Mannschaft über 90 Minuten dominiert und haben ihn auch geschlagen. Das waren so für mich die herausstechenden Spiele.
Ich habe mir aufgeschrieben, Chelsea City 4:4. Ich glaube,
ja, stimmt, ja.
Kein Hot Take, da war alles drin. Also wenn 8 Tore fallen, VAR-Drama, Standards, das Spiel war einfach voll mit Highlights. Ging nur hin und her und eins dieser Spiele, was finde ich Chelsea ganz gut zusammenfasst, was gehen kann, wo aber auch die Schwächen liegen. Ja, ich glaube, das 8-Tore-Spektakel hier zu Recht mit drin. Und noch eins, was nicht so ganz reinzählt, aber es ist das Halbfinal-Hinspiel von Man City gegen Real Madrid. Ich möchte es mit reinnehmen, weil es das beste Fußballspiel gewesen ist, was ich über Monate, Jahre gesehen habe. Von der reinen Qualität her ist das Endstufe. Das sind für mich die 2 besten Teams der Welt. Und die haben sich gemessen in einem Hinspiel, was so viel Spaß gemacht hat. Es geht am Ende 3:3 aus. Traumtore ohne Ende. Also wenn ich noch mal 90 Minuten gucken müsste und jemand zwingt mich, ich würde das Spiel noch mal gucken und hätte Riesenspaß dabei.
Da kann man dir echt nur zustimmen. Absolut. Ich fand das FA Cup-Spiel zwischen United und Liverpool aber trotzdem auch ganz gut. 4:3 ging das aus. Also stimmt. Einige geile Spiele haben wir gesehen und natürlich auch alle hier besprochen. Da merkt man erst, wie viel eigentlich los war über so eine ganze Saison verteilt. Unglaublich. Wir gehen wieder auf die einzelnen Leute drauf und schauen auf den besten Transfer. Gar nicht viele Worte brauchen wir da jetzt, glaube ich. Meiner ist Cole Palmer. Wie sieht es bei dir aus?
Ich wollte ihm auch eine eigene Kategorie geben. Bei mir ist er es. Platz 2 wäre Declan Rice gewesen. Haben wir beide schon thematisiert. Ich glaube, Pound für Pound, wenn du den Palmer-Transfer analysierst, gibt wenig, die in den letzten Jahren besser waren.
Ja, und wir haben ja schon unsere ganzen Gedanken zu ihm vorher zum Ausdruck gebracht und ja, einfach ein unfassbar toller Transfer. Dann kommen wir zum größten Transferflop, zum schlechtesten Transfer. Da habe ich einen Namen genommen, den, glaube ich, fast alle vergessen haben. Und zwar ist es Romeo Lavia vom FC Chelsea. Sie haben für ihn unfassbare, was waren 62 Millionen ausgegeben an den FC Southampton, haben sie überwiesen. Und er hat ein Spiel gemacht, ein Premier League-Spiel, weil er nur verletzt war. Zuerst eine Sprunggelenksverletzung, über Monate hat ihn rausgeworfen, danach noch eine Oberschenkelverletzung, jetzt zuletzt. Und er hat ein Spiel gemacht nach einem 60 Millionen plus Transfer. Klar, nicht nur sein Verschulden, aber einfach ein riesiger Flop.
Den haben sie Liverpool ja noch ganz bitter wegerboten. Schlechte Entscheidung. Ja. Schlecht gealtert, die Entscheidung.
Ja, ja.
Ich habe seinen Kompagnon genommen, Caicedo, 116 Millionen. Hat zwar mehr Spiele gemacht und jetzt dieses Hammertor von der Mittellinie, aber steht halt in keinerlei Relation zu der Ablöse. Selbes gilt aber auch, um einen kleinen Dämpfer für Villa einzubauen, für Diaby in meinen Augen. 55 Millionen ist noch nicht da, wo man ihn sieht, finde ich. Selbe gilt für Mason Mount, 64 Millionen. Einfach um noch 2, 3 zu nennen, die Kategorie hat mir irgendwie Spaß gemacht. Deswegen habe ich auch noch einen Robin-Spieler mit reingenommen und das ist Granit Xhaka. Ich würde sagen, dass der Verkauf von Granit Xhaka ein richtig schlechter Transfer war für Arsenal. Weil der Mann ist jetzt Dreh- und Angelpunkt der Invincible-Leverkusen-Mannschaft. Der ist unverzichtbar gewesen. Also falls ihr viel Bundesliga guckt, wisst ihr das. Du kannst vielleicht 2 Spieler nehmen als Spieler der Saison. Das ist Florian Wirtz und Granit Xhaka. Und Xhaka war, glaube ich, fürs Teamgefüge noch wichtiger. Und den hast du einfach abgegeben. Für keine große Summe einfach abgegeben. Und das ist genau die Mentalität, die hinten raus fehlte. Rodri hat es auch gesagt, im direkten Duell Arsenal gegen City. Arsenal hat nicht für den Sieg gespielt. Arsenal ist einfach von der Mentalität her in meinen Augen nicht Top-Level. Granit Xhaka schon. Und du hast genau so einen Typen abgegeben. Und ich glaube, das ist ein Riesenfehler gewesen.
Ich bin mir sicher, Xhaka hätte auf Sieg gespielt. Er ist nochmal so ein Charakter. Ich weiß nicht, wie viele Minuten er aber die ganze Saison hinweg verteilt gemacht hätte, eben mit Rice, mit Ødegaard, mit auch noch einem Jorginho hinten dran, mit Thomas Partey. Das wäre halt wahrscheinlich weniger gewesen, aber natürlich die Leistung war in Deutschland von ihm unfassbar. Dann kommen wir generell zum Flop des Jahres. Da haben wir jetzt keine nähere Einkategorisierung gemacht. Hätte alles sein können. Ich bin gegangen mit Mason Mount. Für mich ein riesiger Flop, eine einzige Enttäuschung der Mann. Immer irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt, leicht verletzt gewesen. Also jetzt nicht irgendwie so eine unfassbare Verletzung, die jetzt ihn ein Jahr rausgeworfen hätte. Immer wieder verletzt gewesen, dann kam er wieder rein, hat man wieder gedacht, jetzt kommt er. Und dann kam er aber nicht, ist er untergetaucht, furchtbare Leistungen gezeigt auch und über 60 Millionen gekostet. Ich dachte, dass er so ein bisschen der Nachfolger auch von Eriksen werden kann und sich nahtlos ins United-Mittelfeld einpflanzt. Aber was er geleistet hat, war ultra wenig. Und sein Chelsea-Transfer zu United war für mich ein riesiger Flop und der Spieler sowieso.
Ich schließe mich an und bleib bei United. Ich habe Marcus Rashford genommen. Für mich die Negativüberraschung. War so noch das Aushängeschild von United. Man hat wirklich gehofft, dass er vorangeht. Und er hat eine richtig schlechte Spielzeit gehabt. Hatte zwar dieses eine Megator, wo der mit Vollspann das Ding unter die Latte haut, aber irgendwie danach kam nichts mehr. Gegen City, genau. Also ich habe auch United als Verein aufgeschrieben. Ich glaube, wir können es damit eigentlich rund machen, bis auf wenige Ausnahmen. Auch, ja. United, das war einfach gar nichts.
Nee, also der ganze Verein ist ein Flop. Und wir schauen jetzt eben, wie sich dieser Flop aufstellt im Sommer. Ob er krass viel verändert, also inklusive Trainer, oder nur ein paar Spieler verändert. Aber auf jeden Fall, das war eine furchtbare Saison. Massiv underachieved. Diese Kategorie haben wir jetzt hier nicht reingenommen, aber das wären definitiv sie gewesen. Wir haben sie vorher beide, glaube ich, in die Champions League auch getippt gehabt. Und jetzt sind sie in der Liga zumindest raus aus dem europäischen Geschäft. Also furchtbare Saison unter dem Strich, die bleibt. Positive Überraschungen oder generell Positives für mich. Andoni Iraola, Bournemouth-Trainer, hat eine ganz starke Spielidee reingebracht, sehr offensiv. Sie haben lange Zeit in noch höheren Seen gefischt, als sie jetzt zum Ende, als sie da angekommen sind, wurden jetzt nur in der zweiten Hälfte positioniert, aber sie waren lange Zeit noch ein bisschen höher einzuschätzen. Und was er da offensiv geleistet hat, welche Spieler er besser gemacht hat. Und Solanke hat er ganz, ganz stark gemacht. Und natürlich, Iraola kannten vorher nur die wenigsten. Deswegen für mich eine ganz klare positive Überraschung.
Fair. Ich habe einen kleinen Dreisatz aufgeschrieben. Und zwar, Verein ist Luton, Spieler ist Ross Barkley, Trainer ist Rob Edwards, alle im selben Verein beschäftigt. für mich Luton einfach, mit die größte Überraschung, vielleicht nach Bournemouth, Bournemouth steht auch auf meiner Liste. Ich finde, es ist fair, sie hier nochmal zu nennen, sind eben nur Drittletzter geworden. Klingt komisch, aber eben mit dem kleinen Etat, mit ihren Möglichkeiten, mit der Infrastruktur. Alle haben sie auf dem letzten Tabellenplatz gesehen. Sie waren ganz nah dran, die Klasse zu halten und hätten es in vielen engen Spielen auch noch ziehen können. Hat am Ende leider, muss man sagen, nicht gereicht. Deswegen mein kleiner Dreisatz zur positiven Überraschung.
Ganz kurz dazu. Ross Barkley steht nach Informationen aus der englischen Presse auch vor einem Wechsel zu Aston Villa ablösefrei. Also Ross Barkley zurück zu Aston Villa, wo er ja auch schon gespielt hat vor nicht allzu langer Zeit. Und Rob Edwards, ich glaube, jede Mannschaft, die unten im Abstiegskampf drinsteckt in der Premier League, könnte über ihn nachdenken demnächst. Zu schauen wird noch sein, ob er mit Luton runtergeht in die zweite Liga. Aber auf jeden Fall auch, da gebe ich dir recht, eine ganz, ganz starke Coaching-Performance. Für mich auch noch Leon Bailey vielleicht zu nennen. Ich habe ihm überhaupt nichts mehr zugetraut gehabt. Mhm. Und jetzt hat er aber auch eine ganz starke Saison gespielt. Auch zweistellig mit Toren und Assists. Deswegen auch für mich ganz kurz noch die Nennung von ihm. Und dann glaube ich schon hier die letzte Kategorie. Wir kommen nämlich zum Youngster der Saison. Das ist für mich Kobbie Mainoo. 2004er Jahrgang, schon einer der Stützen bei United. 24 Spiele gemacht, 4 Scorer gesammelt und definitiv für mich, also im Mittelfeld, eine absolute Stütze jetzt schon. Und das in dem Alter, in der ersten Saison, hätte ich ihm, glaube ich, nicht so zugetraut.
Er ist die Positiverscheinung dieser United-Saison, zusammen mit Garnacho, wirklich die einzigen Lichtblicke, so richtig. Bei mir steht er auch, es ist der Youngster der Saison. Ich glaube, wenn du dir den Marktwert-Sprung anschaust, gibt es keinen, der mithalten kann. Für mich ist er jetzt Top-Tier, fast schon angekommen. Du hast so viel Potenzial in ihm. Er hat 2, 3 Traumtore gemacht. Das, was ich immer als erstes im Kopf habe, ist, wo er den Beini verteilt und dann ins lange Eck schlänzt. es macht einfach Spaß, dem zuzugucken. Das ist so elegant, so reif. 2004er Jahrgang. Es steht eine ganz, ganz große Zukunft bevor. Ich bin gespannt, wie lange sie ihn halten können. Ich glaube, dass sie ihn halten, sollte oberste Priorität haben.
Auf jeden Fall. Wir haben uns bemüht, anscheinend noch eine positive Eigenschaft von United rauszusuchen. Und wir haben sie dann zum Abschluss dieser langen, langen Besprechung noch gefunden. Fast eine Stunde 20 haben wir jetzt schon die Folge labert. Das ist eben immer diese große Abschlussfolge. Gemeinsam mit der großen Saisonvorschau sind das immer die Highlights einer jeden Saison. Wir haben es jetzt hinter uns. 38 Spieltage später haben wir unsere Prognosen ausgewertet. Ich glaube, wir haben uns beide ganz gut geschlagen. Jetzt haben wir nochmal unsere Awards vergeben und die Saison alles in allem ein bisschen Revue passieren lassen. Hat mir auch vor allem heute unfassbar Spaß gemacht, aber auch die ganze Saison wieder, wie gesagt, unsere vierte schon. Wir bedanken uns natürlich sehr bei euch, die ihr die ganze Saison zu uns gehalten habt, die ihr bei uns geblieben seid und unsere Folgen gehört habt. Wir wissen ja, dass es sehr, sehr viele treue Hörer von uns gibt. Natürlich können es immer noch so ein bisschen mehr sein. Das ist einfach unser sportlicher Ehrgeiz. Dafür gilt natürlich immer die Prämisse, teilen hilft. Also teilt gerne unseren Podcast oder auch diese große Endfolge mit euren Kollegen, euren Freunden, Familienmitgliedern. Das ist definitiv immer eine große Hilfe für uns. Was für eine Saison, oder? Was für eine Saison.
Ja, ist irgendwie immer surreal, wenn man dann am Ende steht. Aber ich glaube, das wirklich Positive, was wir rausziehen können, ist, Vertragsgespräche haben stattgefunden und wir haben uns schon entschlossen, auf jeden Fall weiterzumachen. Also es ist nicht vorbei. Keine Angst, wir kommen wieder nach der Pause. Mal gucken, was jetzt die EM für uns in der Zwischenzeit bereithält. Aber dann freue ich mich schon auf die Transfer-Updates und Saisonprognosen fürs nächste Jahr, für die nächste Spielzeit. Ich bin sehr motiviert, dich zu schlagen dann in unserem Tippspiel quasi mit der Saisonprognose. Wurmt mich doch ein bisschen, da verloren zu haben. Ich werde dran arbeiten und mir Gedanken machen.
Du hast es gerade schon gesagt, unsere Verträge wurden verlängert. Wir haben sie verlängert mit Radio England. Ich werde nachher nochmal einen offiziellen Post vielleicht auch abgeben, aber du hast recht. Wir haben uns die Gedanken gemacht und wir wollen auch in der neuen Saison wieder angreifen und uns wieder vors Mikro setzen, weil es einfach mittlerweile, glaube ich, ein nicht wegzudenkender Part unseres Lebens ist, der uns große Freude bereitet, auch wenn dabei finanziell nichts rumkommt. Aber es ist einfach mehr als das, es ist Leidenschaft und es ist einfach auch Freude von uns beiden. Deswegen ist es einfach für uns auch super, wenn ihr nach wie vor dranbleibt und uns nach unserer Sommerpause wieder mit begrüßt. Klar, jetzt machen wir eine kurze Pause, schauen uns die EM gemütlich an. Vielleicht melden wir uns mal, vielleicht aber auch nicht. Aber auf jeden Fall sind wir in der neuen Saison wieder am Start. Bis dahin, habt einen wunderschönen Sommer. Nehmt gerne an der Frage der Woche teil, an der Frage dieser Folge, unter dieser Folge. Nochmal die Nummern ordentlich hochschrauben der Teilnehmer. Und ansonsten hören wir uns wieder nach der Pause. Vielen Dank, macht's gut.
Bis dann, bleibt gesund. Ciao, ciao.
Mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.